برای قوسای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Stück Baroye von Shervin Hajipour. Es ist sozusagen die Hymne der iranischen Protestbewegung, viele von euch kennen es wahrscheinlich. Baroye heißt dafür. Shervin Hajipour hat den Song aus Tweets von Protestierenden zusammengestellt. Er besingt die Sehnsucht der Menschen im Iran nach Freiheit. Und um den Iran geht es auch in dieser Ausgabe des lesewürdigen Kaffeekränzchens, genauer gesagt um Romane, die sich mit dem Leben von Frauen im Iran beschäftigen. Tina hat uns den bereits 1989 in Teheran erschienenen Roman Frauen ohne Männer von Charnush Parsipur vorgestellt, eine in den 50er Jahren spielende Episodengeschichte über fünf Frauen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten in Teheran. Dann hat Gerhard den Roman 16 Wörter von Nawa Ibrahimi besprochen. Das Buch erzählt die Geschichte einer in Iran geborenen jungen Frau, die in Köln lebt und zur Beerdigung ihrer Großmutter in den Iran reist. Es beginnt eine Auseinandersetzung um Familie, Herkunft und Identität. Und schließlich hat Babette über den Roman Ungebremst durch Karman Shah von Mariam Taji Jahini gesprochen. Und mit ihrer Protagonistin, einer Taxifahrerin, streifen wir durch das gesellschaftliche Labyrinth der Stadt Kermanshah und bekommen Einblick in das Leben einer jungen Frau, die versucht, sich gegen Provinzialismus und familiäre Enge zu behaupten. In allen drei Romanen spielen Frauen die Hauptrolle und alle Protagonistinnen sind mit mehr oder weniger starken gesellschaftlichen Erwartungen bzw. Normen konfrontiert, wie sie als Frau zu sein haben. Meine erste Frage an euch: Mit welchen gesellschaftlichen Erwartungen müssen sich die Hauptfiguren eurer Romane herumschlagen und welche Strategien setzen sie ein, um ihr Leben zu gestalten? Tina, Charnush Parsipurs Roman spielt ja in den 50er Jahren, also noch vor der Islamischen Revolution 1979. Was erfahren wir da über das Leben von Frauen und ihren Umgang?
Also ich würde erst mal vorausschicken, dass ich jetzt nicht glaube, dass es wirklich ein historischer Roman ist, in dem Sinne, dass sie eine Situation beschreibt, die in den 50er Jahren so war und während des Schahs und vielleicht während nach der Revolution anders war. Also das würde ich jetzt gar nicht so also als historischen Roman lesen, aber egal. Also man erfährt auf jeden Fall viel darüber, dass Frauen, dass es eher so eine Perspektivlosigkeit ist, die Frauen entgegensehen. Also ich fand, wenn du fragst nach Erwartungen, das Zitat, was Amir Khan zu sein, das sagt er übrigens zu seiner Mutter, wie er sich eine Frau vorstellt, unter anderem soll sie ständig rot vor Verlegenheit werden und nur zum Boden gucken und einen Chador tragen und lieb und sauber und so sein. Das fand ich schon einfach eine ganz gute Zusammenfassung dafür, wie sich die Männergesellschaft ihre Frauen wünscht. Eben, dass sie nicht nach draußen gehen, dass sie zu Hause bleiben, dass sie nie den Mund aufmachen. Und so war es sicherlich auch da in den 50er Jahren, könnte ich mir gut vorstellen. Als Strategien, das ist in dem Buch jetzt auch wieder so ein bisschen ungewöhnlich, weil das sind auch teilweise eher so ein bisschen fantastische Dinge,
das hat man gehört,
die sich die Frauen da ausdenken. Also vor allem, sie flüchten aus ihrem Leben. Also einerseits aus dem Leben der Dimunes, die könnte eine sogenannte alte Jungfer werden, die nicht verheiratet ist, aber schon viel zu alt dafür. Dann die Pharo Klaga, die in einer schon sehr angenehmen, finanziell abgesicherten, aber sehr, sehr langweiligen Ehe lebt, die flüchtet. Also ja, man, also das könnte man vielleicht so zusammenfassen, dass Flucht die in diesem Buch die Strategie der Frauen ist, um ein eigenes Leben führen zu können.
Und Flucht auch aus aus paternalistischen Herrschaftsstrukturen.
Ja, die halt sich in der Familie niederschlagen. Ja.
Gerhard, die Protagonistin Mona in Nawa Ibrahimis Roman, die hat ja nur ihre frühe Kindheit im Iran verbracht und lebt seither in Deutschland bzw. Österreich. Inwieweit spielen in ihrem Leben Erwartungen und Normen eine Rolle, die aus ihrer iranischen Herkunft resultieren? Oder kann man das überhaupt so sagen?
Hätte ich jetzt Schwierigkeiten, das direkt so zu sagen, dass die jetzt nur aus, also monokausal aus ihrer Herkunft zu erklären sind. Die lebt ja in beiden Ländern. Sie hat ja mal ein Jahr in Teheran verbracht und ist auch in der Gegenwartshandlung im Iran, ja. Und da ist sie ja direkt konfrontiert mit diesen Anständigkeitsgeboten, in Anführungszeichen der Sittenwächter, wie das in der Szene, die ich anfangs vorgelesen habe, war. Aber sie muss sich halt in beiden Ländern mit meistens den Erwartungen von Männern auseinandersetzen und sich damit rumschlagen. In Deutschland ist sie als Frau erstmal ganz attraktiv und exotisch und kommt dann vielen deutschen Männern als sehr verlockend vor. Aber sie merkt dann, dass die sich, wenn sie mal 10 Wörter auf Farsi gelernt haben, sich nicht mehr so interessieren, wie sie das am Anfang gemacht haben, als sie gedacht haben, toll, die ist Iranerin, ist noch Tochter von einem Marxisten und Revolutionär irgendwie. Ja. Also sie setzt sich in beiden Ländern mit Erwartungen auseinander. Ja, und was dazu führt, dass sie sich da auch nicht vereinnahmen lässt von den deutschen Männern, nicht? Ja, und im Iran auch frech ist gegenüber den Revolutionswächtern. Oder was ich finde, das ist vielleicht sogar in allen so, dass im Taxi so ein Freiraum ist, wo man über Dinge redet. Ja, das ist, kommt in meinem Roman vor, aber glaube auch in den beiden anderen. Das würde ich als Gegenstrategie auch bezeichnen. Ich will aber auch so diese Großmutterfigur noch erwähnen, ja, die ja sehr freizügig daherredet, das iranische Wort für Mösigern in den Mund nimmt, ja und sowas. Und das ist ja auch eine Widerstandsstrategie, ja, sich da den offiziellen Anständigkeitsgeboten zu widersetzen. Ja,
aber so wie ich das höre jetzt eigentlich doch immer im Raum von Frauen, oder? Obwohl mit diesem Revolutionswächter in der Szene, die da im Taxi spielt, da ist es ja
direkt... Da ist es zwar ihr Liebhaber, der widerspricht, aber sie ist ja da dabei. Und im Taxi ist es auch dann nicht nur unter Frauen, aber stimmt, eher in so einem abgeschlossenen Bereich, ja, also nicht jetzt in der offenen Öffentlichkeit, also so in einem Bereich im Taxi fühlt man sich vielleicht sicher, wenn man dem Taxifahrer vertraut oder so.
Ja. Okay, ja. Babette Mariam Chahini, die ja im Iran lebt und auch dort ihr Buch veröffentlicht hat, die hat eine Hauptfigur geschaffen, die für mich überraschend unkonventionell war. Und zwar eine selbstbewusste junge Frau, die ihr eigenes Business als Taxifahrerin bestreitet. Ich habe da mal recherchiert, in Teheran gibt es 800 Taxifahrerinnen. Sie brauchen dazu allerdings die Erlaubnis von ihren Ehemännern, es sei denn, sie sind geschieden. Das nur nebenbei, zurück zum Buch. Was erfahren wir in Mariam Chahinis Roman über die Lebenswelt von Frauen und über ihre Strategien, ihr Leben einigermaßen selbstbestimmt zu gestalten?
Ja, diese Genre, die ist ja schon sehr überraschend. Und zwar in ihr, wie zielbewusst sie ihren Beruf verfolgt und sich auch nicht, vor allen Dingen hat mich auch sehr überrascht, dass sie sich überhaupt nicht einschüchtern lässt, sowohl von manchen Fahrgästen als auch von den Männern, die in ihrer Familie oder auch selbst von ihrem Ehemann, der sie zwar schon viele Jahre unterdrücken konnte und sie in eine falsche, nicht in ihrem Sinne, in eine falsche Richtung gedrängt hat, aber sie hat sich daraus befreit. Und ich habe vorhin auch sehr die Rolle des Vaters herausgestellt. Denn ich fand schon, dass das sehr entscheidend war, dass sie so selbstbewusst ihrem Weg gefolgt ist, dass der Vater hat ihr da schon sehr beigeholfen. Denn die Mutter, das haben wir ja gehört, die Mutter war dauernd mit ihr unzufrieden. Und der Vater ist dann irgendwann gestorben, nicht? Und als sie dann, die Mutter hat ja wirklich ein, in unserem Sinne ein großes Theater gemacht, als die Shore geschieden wurde von ihrem Mann Hamid. Sie hat sich einfach gerettet, indem sie eine eigene Wohnung gekauft hat. Und sie ist nicht zu ihrer Mutter gezogen. Sie hätte eigentlich der Tradition nach der Scheidung folgen müssen und zu ihrer Mutter ziehen müssen, um die zu pflegen und ihr zu helfen, einkaufen und sonst was alles nicht. Und sie hat sich ganz selbstbewusst eine Wohnung von ihrem selbst erarbeiteten Geld gekauft. Und da lebt sie und hilft ihrer Cousine und auch anderen Frauen in der Nachbarschaft, die von den Familien verstoßen wurden. Mhm. Also das ist ganz bemerkenswert gewesen.
Mhm. Ja, also zum Teil habt ihr das jetzt in euren Ausführungen schon angesprochen. Ich möchte da aber gerade noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar in allen drei Familien spielt die Familie eine große Rolle und ich finde auch die Mütter. Und Großmütter auch spielen eine ganz große Rolle und das sorgt für, auch für Konfliktstoff. Was sind denn das für Themen und inwieweit haben diese Themen auch was mit der politischen Situation oder den politischen Verhältnissen im Iran zu tun?
Ja, soll ich mal was sagen? Ja. Also was ich schon auffallend fand, dass das Heiraten, das spielt ja schon im jungen Alter der Frauen eine ganz große Rolle. Aber es hat nicht nur diese zwingende Art, sein Leben einzuschlagen, nicht nur für die Frauen, für die sehr jungen Frauen, sondern auch die Männer. Die Männer, also beide Teile, beide Seiten können sich nicht lange überlegen, mit wem sie ihr Leben verbringen wollen, sondern da die Familien treffen sich kurz und dann sind rein äußerliche manchmal das Aussehen oder wie Shore zum Beispiel, als ihr Hamid kam mit seiner Familie, um sie zu begutachten und zu überlegen, ob er sie heiraten will, das spielte eine Rolle, dass sie etwas modern wirkte und nicht das Kopftuch während dieses Treffens getragen hat. Und dann hat Hamid, der sich sehr auf Äußerlichkeiten immer konzentriert hat, hat er gesagt, diese Frau scheint modern zu sein, die heirate ich jetzt. Mhm. Und dann war sie aber so modern, dass er ja, das nicht ausgehalten hat.
Also das heißt, die Familie hat diese Ehe auch arrangiert?
Ja, oder? Ja. Und es ist, finde ich, auch eine Macht des Staates. Das ist auch das Politische, dass diese Ehen und diese Familien derart streng gebildet werden, denn so kann die ganze Familienpolitik des Staates auch besser durchgeführt werden, als wenn sie lauter Individualisten hätten. Nicht? So. Also für die Familienpolitik spielt das die Kontrolle des Staates spielt eine große Rolle heute immer noch und das ist auch traditionell.
Mhm. Und es wird von der Familie sozusagen ausgeführt?
Ja, vor allen Dingen auch von den Frauen. Mhm. Nicht? Also in meinem Beispiel, ja.
Mhm. In dem Buch von Ebrahimi gibt es auch, ich breche mal dazwischen, ja. Gibt es im Taxi mal wieder ein Gespräch über diesen Druck zu heiraten. Das sagt der Taxifahrer, da standen schon Verehrer vor der Tür, um meine Tochter zu freien, die habe ich verjagt wieder, weil ich will, dass meine Tochter studiert. Also sich da auch rausbewegt aus diesem Druck und aus diesen Zwängen. Das Problem ist nur, es gibt nicht die Studienplätze und er überlegt, ob es im Ausland eine Möglichkeit gibt, da studieren zu lassen. Die Protagonistin bei mir, die ist ja in einer problematischen Familie. Die Mutter, so sieht es aus, ist anscheinend mit 13 Jahren zwangsverheiratet worden. Ja. Da gibt es noch ein paar Wendungen im Roman, die da ein anderes Licht dann am Ende auf das Werfen. Die Großmutter, die erscheint ja zunächst als eine sehr charismatische, freizügige Person, aber die Figuren sind schon mehrdimensional. Die hat da auch eine sehr schwierige und negative Rolle in der Familie gespielt. Und so entzünden sich dann schon entlang der Generationen eigentlich so diese Konflikte, die immer irgendwie damit umgehen müssen und mal im Rausgehen aus den Zwängen und mal im Befolgen der Zwänge ergibt sich oft, wenn man es so macht und wenn man es so macht, eine unglückliche Konstellation. Mhm. Ja.
bei Frauen ohne Männer von der Shahnush Parsipur spielt Heiraten auch eine sehr große Rolle, zumindest bei einigen der Frauen. Es sind ja 5 unterschiedliche Frauen, wirklich ganz unterschiedliche Milieus. Aber und diese Hochzeiten werden auch oft arrangiert. Das ist nochmal das Zitat von Amir Khan, der seine Mutter bittet, für ihn um die Hand anzuhalten, von dieser Frau, für die er sich interessiert. Also das ist auch einfach so eine Art Geschäft. Man ist dann irgendwann mal verheiratet und so gesettelt. Mhm. Genauso ist es auch bei der eher wohlhabenden Frau, wo man jetzt während des Lesens auch nicht den Eindruck bekommt, dass die ein wahnsinnig glückliches Liebespaar sind, sondern die sind einfach, es ist wie eine Firma oder wie der Mann verdient gut Geld und die Frau lebt auch ganz gut, aber es ist, die zeigen auch keine Gefühle in der Ehe, obwohl das der Mann, das kommt an einer Stelle vor, der Mann liebt seine Frau über alles, aber das zu gestehen würde als Schwäche ausgelegt werden und das macht er nicht, also das wäre für ihn zu riskant. Dann fand ich auch interessant, also weil wir es jetzt auch gerade von dem Taxi hatten, dass es immer auch so eine Drinnen-Draußen-Geschichte ist mit Familie. Familie ist drinnen. Und da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Rollen. Also die Großmutter, die hat auch so eine alte Matriarchin, also drinnen im Haus. Aber draußen, das machen eigentlich die Männer. Dann gibt es eben noch die andere Seite. Oder das ist, beschreibt dann eben das Leben dieser Sexarbeiterin, die alleine ist, die da quasi in dem Bordell aufgewachsen ist. Das ist dann nochmal so eine ganz andere Konstellation, die jetzt sicherlich auch nicht, also das ist jetzt sicherlich auch nicht das übliche Leben, aber das existiert eben auch. Mhm. Und Munes, die so, finde ich, ein bisschen so eine heimliche Hauptfigur ist, die eigentlich sehr selbstständig ist oder sie ihren eigenen Kopf hat, die Person, die eben mehrmals gestorben ist, ist vielleicht eher so eine, ja, ich sage das Wort jetzt nicht gerne, aber so eine Art alte Jungfer, die nicht mehr heiraten wird und die so eine Außenseiterposition hat.
Also das heißt, man könnte sagen, alle Familien sind auf einerseits auf die je ihre ganz eigene Weise Art glücklich oder unglücklich. Also da gibt es jeweils ganz spezifische Konstellationen, aber gleichzeitig sind die Familien auch bis zu einem gewissen Grad ausführende Gewalt quasi für die Politik, die vom iranischen Staat quasi angestrebt wird. Und in den Spannungsfeldern habe ich ein bisschen den Eindruck, bewegt sich.
Ja. Also erstaunlich finde ich, dass trotz dieses vorherrschenden Modell früh zu heiraten, dann real doch ganz verschiedene, diverse Arten zu leben vorkommen. Ja? Also unter anderem die von Mona aus 16 Wörter, ja, die vielleicht doch mit ihren wechselnden Liebhabern dann, auch wenn sie nicht ganz glücklich ist, noch ein relativ unabhängiges, auch gutes Leben führt. Auch wenn es Verständigungsschwierigkeiten mit den einen und mit den anderen gibt, irgendwie bewegt sie sich da zumindest halbwegs souverän dazwischen. Ja.
Okay, die Zeit rast. Ich möchte gerne noch eine Frage unterbringen. Und zwar, der Literaturbetrieb im Iran ist ja durch die Zensurbehörde stark eingeschränkt. Und wer sich als Schriftstellerin nicht an die Regeln hält, begibt sich in Gefahr und wird nicht gedruckt. Ein Beispiel ist ja Shahnush Parsipurs Roman Frauen ohne Männer. Du hast es ja gesagt, Tina, dass der Roman schon kurz nach dem Erscheinen verboten wurde und die Autorin ist auch bald ins Exil gegangen, weil sie ein paar Mal verhaftet wurde. Und trotzdem erscheinen im Iran auch durchaus kritische Romane. Das hat man jetzt an dem Buch, das die Babette vorgestellt hat, an Mariam Cihanis Roman gesehen. Gerrit Wustmann, ein Kenner der klassischen sowie aktuellen iranischen Literatur, der hat dazu folgende These aufgestellt. Ich zitiere: Iranische Autorinnen und Autoren sind Experten in der Verklausulierung geworden. Experten des Entwerfens ganz neuer sprachlicher, inhaltlicher und struktureller Literaturform, um Dinge auszudrücken, ohne sie direkt in den Text zu schreiben. Und zwar mit dem Ziel, dass sie, um so eben an der Zensur vorbeizugehen. Zitat Ende. Und meine Frage, was haltet ihr denn von dieser These in Bezug auf die Romane, die ihr vorgestellt habt?
Also bei Frauen ohne Männer finde ich schon, also ich weiß nicht, ob das Genre ist, aber das hat einfach was Märchenhaftes. Und schon allein damit, indem man einen Roman als Märchen verkleidet, hat man vielleicht mehr Freiheiten, kann man sich vielleicht andere Sachen ausdenken. Also es hat ihr ja jetzt erstmal nichts genutzt, weil es wurde ja trotzdem verboten, der Roman. Und dann innerhalb dieser Konstruktion Märchen, also ich hatte zum Beispiel auch so eine Assoziation, dass es so ein bisschen so gemacht ist wie die westlichen Märchen, die wir so kennen, von einem, der auszog, sein Glück zu suchen. So ein bisschen ist das konstruiert, finde ich. Und dann fand ich es eben auch bei diesen einzelnen, man kann vielleicht sagen, Bildern, Mardok, die ein Baum werden will, das habe ich so gesehen als Bild für die absolute Verweigerungshaltung, dass man einfach nicht mehr teilhaben will, dass man sich rausziehen will, dass man für sich sein will, dass man damit einfach nichts mehr zu tun haben will. Munes, die zweimal stirbt und wieder aufersteht, könnte so als so eine Art resiliente Widerstandshaltung gesehen werden, also dass man sich nicht unterkriegen lässt. Oder dass die Sexarbeiterin Zarinkola die Männer ohne Kopf sieht, das finde ich, also ist auch ein ganz klares Bild, was sie für ein Männerbild hat. Also das fand ich bei dem Roman fand ich schon, also ich kenne mich jetzt da mit der These nicht so sehr aus, aber so könnte ich mir das erklären, diese ganzen Bilder, die die Autorin da sich ausgedacht hat.
Also das Taxifahren oder überhaupt das Leben im Taxi. Im Taxi treffen sich verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen. Und sie sitzen zusammen und da ist niemand, der kontrolliert oder mitschreibt, was die alles sagen. Und deswegen scheint das der Raum zu sein, wo so einiges zur Sprache kommt. Wo die alte Frau in meinem Buch zum Beispiel erzählt, dass sie ihre Tochter im Gefängnis besucht. Warum? Total ungerecht, nicht? Warum sie ins Gefängnis gekommen ist, würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber das Taxi ist übrigens auch bei dem bekannten Filmemacher ist ein Ort, wo man sich äußern kann und wo man auch kritisch sein kann. Und die Leute verstehen auch gleich, was alles gemeint ist, wenn darüber geschrieben wird, nicht? Aber was auffallend ist, auch im Taxi wird nichts gegen die religiöse Herrschaft, gegen die Mullahs gesagt, kein Wort. Es fallen keine speziellen Angriffe auf die Machthabenden. Aber trotzdem wissen alle ganz genau, wo liegen die Probleme, nicht? Zum Beispiel das, wie wir es jetzt auch besprochen haben, was jetzt auch auf den Straßen zur Sprache kommt, das Recht auf Scheidung. Das Recht auf Scheidung und das Recht der Frauen, dass sie ihre Kinder nach der Scheidung sehen dürfen und die Männer sie nicht daran hindern dürfen, die ehemaligen Männer. Das ist eine Forderung zum Beispiel, nicht? Und sowas kann man im Taxi alles zur Sprache bringen.
Ja, 16 Wörter von Ebrahimi ist ja ein Roman, der in Deutschland und Österreich erschienen ist, auf Deutsch geschrieben ist. Insofern ist der sicher nicht verklausuliert, um irgendeiner Zensur im Iran zu entgehen. Ich glaube, da besteht das Problem eher darin, dass er so den üblichen Klischees von Frau zwischen zwei Kulturen ein bisschen entgehen will. Und da war ich am Anfang wenig skeptisch und dachte, ja, das ist ja doch immer ein bisschen so, dieses Opfer findet nicht so richtig, wo sie zugehört. Und es ging dann aber für mich letztendlich nicht in die Richtung. Und schon deshalb, weil dieses tolle Bild von dem an beiden Enden beschissenen oder goldenen Stock gefunden wird dafür, was eigentlich die ganze Spannweite auslotet und nicht so das nach einer Seite hin entweder Opfer- oder Vorbildgeschichte für jemand, der jetzt so sich befreit ist, sondern das ist eben mehrdimensional und ambivalent. Und das finde ich das eigentlich die Qualität an dem Buch 16 Wörter.
Welche literarischen Mittel haben euch denn noch darüber hinaus besonders angesprochen? Ganz kurz bitte, wir sind schon ganz weit vorangeschritten, aber wenn ihr da noch vielleicht was sagt, vielleicht in ein, zwei Sätzen.
Ja, die Zitate, die wir gebracht haben, teilweise diese wörtliche Rede, die sehr viel zum Ausdruck bringt von den Verhältnissen der Leute untereinander, das fand ich sehr beeindruckend.
In Frauen ohne Männer finde ich das Nebeneinanderstehen von so sehr lakonischen Sätzen und dann andererseits wieder so diese ganz blumigen, fantastischen Ausdrücke, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, diese Kapiteleinteilung der 16 Wörter, wo man sich die Bedeutung als Leser, Leserin selber erschließen muss, finde ich eigentlich so das herausragende Mittel. Sonst ist es sprachlich auch ein bisschen so Beziehungsroman-konventionell.
Mhm. Okay. Wir müssen die Diskussion jetzt leider beenden, weil die Zeit vorangeschritten ist. Ich wünsche auf jeden Fall der Literatur aus dem Iran ein großes Lesepublikum. Meine Erfahrung in der Diskussion war, dass die Romane doch ein sehr differenziertes und vielgestaltiges Bild der iranischen Gesellschaft zeichnen und ja, vielleicht auch hergebrachte Stereotypen ein bisschen ins Wanken bringen. Ja, würdet ihr noch für die Zuhörerinnen zum Mitschreiben kurz Titel, Verfasser, Verlag und so weiter eurer Romane durchgeben?
Also, ich hatte das Buch vorgestellt von Sharnush Parsipur, Frauen ohne Männer. Das wurde 1989 in Teheran veröffentlicht und leider gleich wieder verboten. Es ist 2012 von Jutta Himmelreich aus dem Farsi übersetzt worden, ist bei Surkamp erschienen. Es hat 134 Seiten, also relativ schmal, 1999, und es ist leider erst ab August 2023 wieder lieferbar.
Mhm. Ich hatte vorgestellt 16 Wörter von Nawa Ebrahimi, erschienen als Hardcover 2017 und 2019 als Taschenbuch bei BTB. Es hat 313 Seiten und kostet 12 Euro.
Ich hatte vorgestellt Ungebremst durch Kermanschah von Mariam Tjahani, aus dem Sujet Verlag, herausgekommen 2019, zweite Auflage 2022, kostet 17,80 und hat Seiten 255.
Okay, vielen Dank und Dank auch für eure spannenden Buchbesprechungen und Diskussionsbeiträge. Ein weiteres Danke geht an Moni und Hadi, die nämlich heute die Technik gemacht haben. Und ein ganz besonderer Dank, der geht an die Redaktion von Our Voice, die uns nämlich beim Aussprechen der vielen iranischen Wörter und Begriffe und Namen geholfen hat, auch wenn man das nicht unbedingt gehört hat. Sorry. Ja, eine Wiederholung dieser Sendung gibt's morgen, Freitag um 11 Uhr. Und die nächste Ausgabe des lesewürdigen Kaffeekränzchens läuft am 8. Juni. Thema wird das Berlin der 80er Jahre sein. Wir verabschieden uns jetzt mit dem Stück Normal von Tomasz Salehi. Der Rapper gehört zu den prominentesten Unterstützern der regierungskritischen Proteste in Iran und wurde im Oktober inhaftiert. Ihm droht die Todesstrafe.
Bale, bale, Gurban, Zendeki normale, Je sal kare kar kar, Je shab sham kuffare, Bale, chashm Gurban, Zendeki normale, Be joz inam nemikim, Mabada ki jorm bashe, Bale, bale, Gurban, Zendeki normale, Yeki tu gurkhabe, Yeki deh ta burj dare, Bale, chashm Gurban, Zendeki normale, Haqemono nemikhaim, Mabada ki jorm bashe, Gurban paino didid, Sofre ye khali ro didid, Shoma nuretun ziyade, Shahr tariko didid, Inja ke barike kamar, Chon khona ro makidid, Inja ke kesafatetuno az بالا میریزید دیدید چقدر فرق داریم دوریم ازتون بیلیت نمیخواد دعوت منی تمتون پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون ایشون کنه و پاره ندیدن نه حتی از دور قربان نظاره کنید شما ستاره شدید با کسوی نور همینا که اعدام میکنید شما با اشتباه رشد کردید به جای تو بید نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید قربان شیرین کنید کامتون رو تلخ کلامم اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن بله بله قربان زندگی نرماله یه سال کار کار کرد یه شب شام کفاره بله چشم قربان زندگی نرماله به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه بله بله قربان زندگی نرماله یکی تو گورخوابه یکی ده تا برج داره بله چشم قربان زندگی نرماله حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه کل دنیا از مردمش حمایت میکرد دولت ما مسئول نبود شکایت میکرد به معترضا برچسب اختشاشگر میزد به زندان کفایت میکرد نه جنایت میکرد بیشک ما رکورد زدیم ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت مرفه و فقیر تو اصل علم زن و واسه زیباییش میزنیم با ون پلیس میدوزیم ناکجا میبریم سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم دنیا تو مریخ و ما تو یه قهقراییم مرده هایی که باید تو فکر مرگم نباشیم چون حتی پول سنگ قبر و کفن و دفنم نداریم من آشیر خطر رو زدم تا کوشا بسوزه گرسنه هایی داریم که فرصتشون یه روزه اون لب مرگ و بوسیده کجاست کی میدونه لااقل یکی بره براش لالایی بخونه بله بله قربان زندگی نرماله
یه سال کار کار کرد یه شب شام کفاره بله چشم قربان زندگی نرماله به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه بله بله قربان زندگی نرماله یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره بله چشم قربان زندگی نرماله